Insofern, dass ich hoffe, dass das Ergebnis so unfassbar gut ist, dass wir liefern, dass der Gegenwert Geld eigentlich lachhaft ist. Also ich habe generell immer so ein 10x-Mindset. Also ich möchte immer meinem Gegenüber 10-mal so viel Wert liefern, wie ich von ihm oder von ihr bekomme.
Herzlich willkommen beim Little Talks Podcast mit Robert Bacher und
Maximilian Antosch. Wie viel ist eigentlich meine Leistung wert? Diese Frage ist im Freelancing und im Agenturbereich gängig, denn wenn man einen Blick auf die Branche wirft, gibt es große Unterschiede. Doch anstatt sich die Frage zu stellen, ob man jetzt 80 Euro pro Stunde oder gleich direkt 180 pro Stunde verlangen sollte, geht es vielmehr darum, wertorientierte Preise zu verlangen, und genau da kommt Max ins Spiel. Wer wachsen will, muss skalieren. Und das geht nur schlecht, wenn man Zeit gegen Geld tauscht. Max und sein Team von Movers and Makers helfen Menschen dabei, weniger zu arbeiten und dabei bessere Ergebnisse zu erzielen. Man kann also sagen, dass Max und sein Team eine Kampfansage zur Zeit gegen Geld Maxime machen. Und ich freue mich jetzt auf ein spannendes Gespräch mit Maximilian Antosch. Hallo Max.
Servus. Also ich muss sagen, das Intro muss ich mir gleich aufschreiben und auf unsere Webseite knallen. Das war überragend.
Danke, höre ich gerne. Und ich bin gespannt, was du jetzt zu meiner Einstiegsfrage sagst. Und zwar, würdest du sagen, du bist erfolgreich?
Boah, das ist natürlich eine sehr spannende Frage, abhängig davon, wie man Erfolg bemisst. Gibt es ja ganz, ganz viele Kriterien. Ich versuche es mal einfach zu machen. Also mal rein wirtschaftlich gesehen, monetär würde ich sagen, ja. Also ich bin erfolgreich. Rein was jetzt den Impact betrifft, würde ich auch sagen, ja, ich bin erfolgreich, weil ich einfach jeden Tag das Gefühl habe, ich mache was Sinnvolles. Und was Sinnvolles heißt für mich, das Leben anderer positiv zu verändern. Und privat, nachdem ich jetzt bald 13 Jahre mit meiner jetzigen Verlobten zusammen bin, würde ich mich auch mal als erfolgreich bezeichnen. Also, aber nichtsdestotrotz gibt's unfassbar viele Dinge, die ich noch lernen darf, die ich verbessern darf. Aber jetzt mein allgemeiner Gemütszustand ist sehr, sehr positiv.
Sehr schön zu hören. Wenn du sagst, du machst etwas Sinnvolles oder du leistest einen Beitrag, wann würdest du sagen, hat sich das eingestellt, dass du einen Sinn leistest? Weil ab und zu gibt es einfach eine Weggabelung, und diese Weggabelung führt uns erst dazu, dass wir erkennen, was ist eigentlich der Sinn oder was ist das Warum von mir selbst?
Boah, das ist, glaube ich, so ein sehr, sehr langer Prozess generell gewesen und auch immer noch. Also ich habe mir immer die Frage gestellt, vielleicht noch davor, was treibt mich eigentlich an? Also so ein bisschen dieser Satz, der mich extrem geprägt hat, war, oder den ich mir eigentlich versuche, im besten Fall positiv zu beantworten, ist, oder diese Umstände zu liefern, ist, was muss gegeben sein, damit ich am Sonntag, am Abend auf der Couch sitze, ja, mir vielleicht irgendwas auf Netflix reinziehe, aber trotzdem Bock zu haben auf Montag. So, was sind die Dinge zum Beispiel im rein beruflichen Alltag, die gegeben sein müssen, dass ich einfach einen Antrieb habe? Und das sind ganz, ganz viele unterschiedliche Dinge, aber zum anderen eben auch etwas Sinnvolles zu tun. Und das hat sich für mich dann rauskristallisiert, weil jetzt ich als Unternehmer, also jemand, der sicher mit Rückschlägen umgehen muss, der tief in ein Thema reingehen muss, weil ich nicht das Gefühl habe, es ist es wert auf gewisse Art und Weise, dann weiß ich, dass ich nach einem ersten kleinen Widerstand abbrechen würde. Und also ich brauche so dieses, ist ein bisschen eine schwammige und lange Antwort jetzt, aber ich brauche so dieses Gefühl von, dass man für jemanden einen Unterschied macht, auch durchaus ein rein egoistisches Motiv auch tatsächlich, weil das führt ja wieder dazu, dass man sich vielleicht auch selbst gut fühlt. Aber wenn das da ist, dann weiß ich, dann bin ich nicht bereit, diese extra Meile zu gehen. Und diese Rückschläge auch mit denen umzugehen. Nur durch dieses Wissen. Und das war, glaube ich, ein Prozess. Also es war, glaube ich, kein konkreter Moment, um auf die Frage nochmal konkreter einzugehen, den sie der Vergangenheit gegeben hat, als vielmehr eine Feststellung. Wenn das nicht gegeben ist, dann lasse ich die Dinge irgendwann wieder, weil ich den Sinn nicht drin sehe.
Welchen Unterschied leistest du oder welchen Unterschied machst du im Leben anderer Menschen? Und wie groß ist auch der Unterschied? Weil muss er groß sein, der Unterschied, kann er auch klein sein, um erfüllt zu sein oder um eine Sinnhaftigkeit darin zu sehen?
Also unsere Kunden, Kundinnen, mit denen wir arbeiten, die haben sich damals klassisch selbstständig gemacht, sind aus ihrem Job sozusagen ausgebrochen, um gewisse Freiheiten und Flexibilitäten für sich aufzubauen. Also die klassische Reise ist oft gewesen, dass Leute sagen, hey, ich habe jetzt keine Lust mehr, eben wie schön anmoderiert, Zeit gegen Geld zu tauschen. Ich habe keine Lust mehr, mit Menschen vielleicht zu arbeiten, die mich und meine Arbeit und meine Leistung nicht wertschätzen. Ich habe vielleicht auch keine Lust mehr, gedeckelt zu sein in meinem Einkommen. Deswegen mache ich mich selbstständig. Ganz, ganz viele aber von diesen Menschen, die sich selbstständig machen, kommen dann vom einen Hamsterrad sozusagen oft ins nächste rein. Ja, das ist dann oft, dass die dann getrieben von dem Traum, diesem Sprung in die Selbstständigkeit gewagt haben, aber dann in der gelebten Realität, in der Praxis, dann trotzdem wieder Zeit gegen Geld tauschen, trotzdem wieder extremen Druck haben, trotzdem mit Kunden arbeiten, die nicht viel Spaß machen. Ja, und das heißt, mein Impact, was wir einfach, was mich antreibt, ist es, diesen Menschen dabei zu helfen, diese Freiheit auch für sich zu verwirklichen, wegen welcher sie sich selbstständig gemacht haben. Diese Flexibilität, dieses Leben, diesen Lifestyle, wenn man so will, durch eben ein gutes Unternehmen, was auch immer das für jemanden bedeuten kann. Und ich glaube, der Impact, der darf auch für jeden anders sein, kann monetär sein, kann konkret in Zeit sein, die man zurückgewinnt, kann in Flexibilität sein, in der Arbeitsweise, dass man sich Dinge besser einteilen kann. Es ist ganz oft in Wertschätzung, dass Kunden einfach viel, viel wertschätzender mit einem umgehen, weil eben diese Wichtigkeit, dieser Wert, den man auch liefert für den Kunden, viel klarer ist. Also es ist wirklich im gelebten Alltag, um am Ende, das ist immer so ein Satz, den ich ganz gern sage, um sich ein Unternehmen aufzubauen, das einem Freiheit gibt und eben nicht wieder nimmt. Und das ist dieser Impact, der viele Ausprägungen haben kann. Genau.
In welchen deiner Berufe hast du am meisten gearbeitet?
Damals bei Eversports, würde ich sagen. Also ich bin ehemaliger Sportler und bin dann nach meinem Studium, beim Auslandssemester in Asien und bin dann bei Eversports reingerutscht. Die haben eine Software erstellt, ich war da einer der ersten Mitarbeiter für Sportanlagen, also Tennisanlagen, damit sie die ganze Platzverwaltung, aber auch Yoga-Studios, um die Platzverwaltung einfach zu digitalisieren. Auch heute noch ein toller, erfolgreicher Laden. Damals war es so, das war glaube ich 2014, 15 rum, wurden wir aufgenommen zu einem Accelerator-Programm, zu einem Startup-Programm damals in Berlin. Das hat 3 Monate gedauert und da kann man sich als Startup bewerben, wenn man so ein neuartiges Produkt hat und in einer gewissen Anfangsphase ist. Und dann wird man sozusagen geschliffen von denen und so weit hin auch, dass man ein funktionierendes Produkt hat. Und die Zeit und die Monate und die 1,5, 2 Jahre danach waren sicher die intensivsten. Also ich war dann verantwortlich für den norddeutschen Raum und durfte das aufbauen, weswegen ich 5 Jahre in Hamburg war. Und das war hardcore im positiven Sinne. Hat sich angefühlt wie, wenn man alles ehemalige Sportler, hat sich so angefühlt wie ein Sportteam und ein Ausflug jedes Mal, wenn wir uns getroffen haben. Und da wurde schon ordentlich reingeackert auf jeden Fall. Das war sicher die Zeit.
In Stunden bemessen pro Woche, also kann man da einen Durchschnitt sagen?
Ich habe es nicht getrackt, ehrlicherweise. Aber also jetzt keine 100. Also das hätte ich, glaube ich, nie gemacht. Da hätte ich gewusst, das hätte ich nicht langfristig durchgehalten. Muss ich auch ganz ehrlich sagen. Aber lass es mal sein, wahrscheinlich irgendwas immer zwischen 60 und 70 vielleicht.
Was Wahnsinn ist eigentlich. Aber wahrscheinlich auch immer wieder Regenerationsphasen. Also als Sportler weiß man das ja höchstwahrscheinlich am besten, dass dann auch wieder Regeneration gefragt ist, oder?
In der Theorie ja. In der Praxis nicht immer. Also das ist immer das Ding. Ja. Also ich hatte schon auf jeden Fall Phasen, da war es grenzwertig. Da habe ich schon selbst mal einen Moment gehabt, wo ich gemerkt habe, hoppala, jetzt muss ich ein bisschen auf mich Acht geben. Definitiv, ja.
Wie hat sich das geäußert? Schlaflose Nächte? Traum von der Arbeit oder wie?
Na, Lustlosigkeit. Okay. Lustlosigkeit tatsächlich. Also es ist so ein schleichender Prozess, in dem man merkt, man hat keinen Bock mehr. Und da habe ich dann gemerkt, dass ich bin eigentlich ein extrem positiver Mensch. Ich habe eigentlich immer Bock, ich bin wahnsinnig begeisterungsfähig und ich habe einfach eigentlich extrem viel Lust. Und dann war mal so eine Phase, wo ich gemerkt habe, einfach keine Lust mehr rauszugehen, einfach diese Lustlosigkeit. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, okay, aber auch natürlich durch andere, durch die Freundin zum Beispiel, sagen, hey, das bist ja du. Und das war dann so ein Schalter, den ich dann durchaus habe umlegen können, aber nicht von heute auf morgen. Weswegen ich mir dann auch so qualitative Erfolgsfaktoren vielleicht für mich, um auf die Eingangsfrage nochmal einzugehen, implementiert habe für mich. So dieser Moment zu sagen, erstens, ich brauche am Freitag nicht das Wochenende. Das sind so zwei Dinge, die für mich extrem wichtig sind. Ich möchte am Freitagabend, möchte ich nicht die Person sein, die sagt, boah, Gott sei Dank ist es Samstag, weil ich muss mich wieder ausschlafen. So, und ich will am Sonntag nicht der Mensch sein, der sagt, oh, ich habe gar keinen Bock auf Montag. Und ich weiß, wenn ich es schaffe, dass ich am Freitagswochenende nicht aus Regenerationsgründen brauche und am Sonntag trotzdem Bock habe auf die Arbeit, weil ich einfach was Cooles mache, dann bin ich für mich erfolgreich. Und das war auch so aus der Zeit vielleicht, um das nochmal ein bisschen konkreter festzumachen, dass es für mich dann so entstanden ist, qualitativ für mich so festzuhalten, dass ich das nicht mehr so übersehe. Was ehrlicherweise in der Praxis immer hier und da nochmal passiert, aber definitiv, das war eine sehr spannende Zeit, was das betrifft. Ja.
Was war damals so das, unter Anführungsstrichen, krasseste, was du dir vorstellen hast können? Für mich war es immer so, im Büro zu schlafen. Und dann habe ich das einmal gemacht und habe mir gedacht, so schlimm ist es eigentlich gar nicht. Und es ist jetzt auch nicht überragend und im Endeffekt interessiert es auch niemanden, wo man schläft und wie man schläft. Was war damals so bei dir das Extremste, was du dir vorstellen hast können in der Arbeitswelt?
Du meinst, was man für den Arbeitgeber für Einsatz bringt in dem
Genau,
Fall?
Ja.
Boah, das kann ich jetzt genau festmachen, aber also wenn mich jetzt jemand gefragt hätte, das Wochenende durchzuarbeiten, wäre das gar kein Problem gewesen. Ist aber auch immer da in der, also ich habe auch immer das Gefühl gehabt, dass das Team war auch mega. Also wie gesagt, das war jetzt überhaupt nicht, das auch nochmal das möglichst klarzustellen. Also es war null so, dass sie mir gesagt haben, arbeite das Wochenende durch, weil sonst, sondern das war einfach eine tolle Dynamik und richtig, richtig coole Zeit, was aufzubauen. Deswegen war das für mich, ich habe die Zeit nicht getrackt, wir haben einfach Gas gegeben und auch so im Büro zu schlafen. Ich habe es tatsächlich noch nie gemacht, aber wäre für mich kein Thema gewesen, tatsächlich, ja.
Wann hast du zum letzten Mal den Gedanken in dir getragen, aufzuhören? Weil du hast gesagt, man kann es ja nicht immer abstellen, dass es gar keine Lustlosigkeit mehr gibt. Also das gibt es ja immer wieder und es wird auch immer wieder Herausforderungen und Widerstände geben und auch Rückschläge geben. War bei dir zum letzten Mal so der Moment da, wo du gedacht hast, soll ich noch weitermachen oder gehe ich weiter?
Du meinst jetzt auch mit dem Beruflichen, was ich zum Beispiel jetzt mache?
Genau, ja.
Ehrlicherweise nie. Ich weiß nicht warum, aber ich habe in mir so ein gewisses Mindset, Scheuklappen auf und weitergehen. Vielleicht auch geprägt durch den Sport, diese Fähigkeit, mit Rückschlägen umzugehen und die vielmehr als Teil zu sehen der ganzen Reise. Irgendwann mal gelernt, weder mit den Höhen noch, also weder die Tiefen als auch noch die Höhen zu sehr emotional zu bewerten. Klar fühlt man sich gut, wenn einem was gelingt, aber einfach zu verstehen, das ist einfach ein Teil des Prozesses und so kitschig sich das immer anhört, der Weg ist das Ziel und das versuche ich tatsächlich für mich zu leben, klingt mir auch da sicher nicht immer perfekt. Aber deswegen waren jetzt nie Rückschläge dabei, die jetzt mich dazu gebracht haben, zu sagen, ich habe den Gedanken, ich lasse es. Ich habe eigentlich nie den Zweifel, dass es nicht funktioniert. Das ist alles immer nur eine Frage der Zeit und wie lange man dann auch durchhält, wie begeistert man ist und solche Themen. Ja.
Wenn man die sogenannten Scheuklappen aufhat, wann weiß man denn, dass man den richtigen Weg noch geht? Also wie äußert sich das bei dir, abgesehen von den Erfolgskriterien, die du dir auferlegt hast oder die du für dich definiert hast?
Ja, auch gute Frage. Also, ich glaube, also mit Scheuklappen, sorry, also man darf die Scheuklappen in gewissen Rhythmen gern wieder absetzen. Was ich vielleicht damit meine, ist, klar habe ich Momente, in denen ich die Scheuklappen absetze, dann von oben, von der Vogelperspektive möglichst draufschaue und noch verstehe, laufe ich noch in die richtige Richtung. Aber im Tun selbst hinterfrage ich, versuche ich nicht zu viel zu hinterfragen, sondern einfach zu tun. Und selbst wenn ich dann auf der Vogelperspektive draufschaue und merke, das sind lauter Rückschläge dabei, dann habe ich ja auch selten das Gefühl, dass man nicht vorankommt auf gewisse Art und Weise, sondern es geht für mich, glaube ich, um die Interpretation, um die Bewertung eines Rückschlags. Ist es jetzt was, was mich negativ stimmt, oder das kann ich auch sagen, hey, das ist jetzt was, auch wenn ich weiß, das hört sich auch wieder so ein bisschen plakativ an, aber ist es was, woraus man lernen kann, und ist es nicht Teil des Erfolgs dann später? Das heißt, mit Scheuklappen meine ich nicht blind irgendwo hinzulaufen, als vielmehr einfach zu machen, und nicht alles immer so krass zu bewerten.
Ja, wertungsfrei quasi. Und Ursache und Wirkung im Endeffekt, oder? Also jede Ursache, die man setzt, hat ja dann am Ende des Tages auch eine Wirkung. Und auch Dinge, die was jetzt vielleicht mal weniger Priorität haben, wenn man diese Dinge ausübt, die haben ja auch eine Auswirkung, aber die sind ja auch nicht immer schlecht, schlussendlich. Wenn man auf die KlientInnen von dir blickt, beziehungsweise auf den Prozess, wie du deine KundInnen begleitest, was gibst du denen an die Hand? Also welches Mindset benötigen diese Menschen, um weiterzukommen im Leben, um weiterzukommen in ihrer Branche, in ihrem Beruf?
Also, um weiterzukommen im Leben, ich glaube, so weit würde ich mich jetzt nicht rauslehnen, und mich jetzt als Life-Coach hinstellen. Das sehe ich jetzt auch noch gar nicht so als meine Aufgabe. Ich weiß aber, wo du mit der Frage hin willst. Aber es ist mir trotzdem wichtig zu sagen, also ich bin jetzt kein Coach per se, der jetzt die Antwort in einem sucht, sozusagen. Ganz oft ist zwar die Antwort in einem drin, aber ich würde mich jetzt nicht als Coach bezeichnen, sondern vielmehr als Trainer, der gewisse Playbooks hat, Spielzüge hat und jemandem dabei hilft, Dinge anzupassen und für sich umzusetzen. Das heißt, die Leute, die zu uns kommen, die haben schon so ein gewisses Mindset, und die wollen etwas aufbauen, die wollen gewisse Freiheit haben. Das heißt, das ist schon so eine gewisse Grundvoraussetzung, mit dem jemand gern zu uns kommen darf. Genau, das ist für mich schon wichtig. Genau. Was aber dann sicher extrem wichtig ist, ist das, was wir gerade besprochen haben. Den sich davon, und das ist, glaube ich, ein extrem spannender Punkt, das, was man tut, zu trennen von seiner Persönlichkeit. Was ich damit meine ist, sobald man in Akquise-Situationen kommt oder beginnt, den ganzen LinkedIn-Wahnsinn mitzumachen, zum Beispiel, und mit Leuten anzuchatten und in die Akquise zu gehen auf die eine oder andere Art und Weise, dann ist man automatisch auch mit Rückschlägen konfrontiert. Und wenn es einem dann nicht gelingt, das, was man tut, ja, also sprich die Texte vielleicht, die Angebote, die Formulierungen, einfach mal von seiner Persönlichkeit abzukappen und rauszugeben und sich zu sagen, schaut, das ist jetzt nichts, wenn jetzt ein negatives Feedback kommt, kein Feedback kommt, das sagt jetzt nichts über mich als Person aus, über meine Persönlichkeit, sondern es ist einfach die Sache, die ich gerade versuche zu testen. Ich glaube, das ist ein extrem wichtiger Punkt, weil sehr, sehr viele Menschen identifizieren sich ehrlicherweise meiner Meinung nach zu stark mit genau dem, was sie gerade tun. Es ist ein Teil, gerne, aber es bin nicht ich. Und ich glaube, es ist extrem wichtig, auch da den Unterschied zu machen, weil da zerbrechen dann, glaube ich, einige emotional. Vor allem zum Beispiel stelle ich mir das als Künstler extrem schwierig vor. Wenn das oft so ein großer Teil von einem selbst ist. So, wir sind jetzt in ein bisschen am anderen Geschäftsbereich unterwegs, wenn wir mit Freelancern und Agenturen arbeiten. Aber das ist definitiv eines der wichtigsten Mindsets, die es für mich braucht, um den Weg wirklich gut gehen zu können.
Ja, da denke ich zurück an Dejan Stojanovic, der die Fuck Up Nights in Wien macht. Und der hat zu mir gesagt, nicht du bist gescheitert, etwas ist gescheitert. Und das zu differenzieren und nicht an seiner Person festzumachen, also auch das, was du ansprichst, Das ist entscheidend, aber ultra schwierig. Und im Endeffekt Feedback, also er hat das relativ gut gesagt, Feedback ist ja Knowledge. Also es ist ja quasi die Macht, Wissen anzusammeln. Und dieses Wissen kann man ja dann wieder in Macht umwandeln, weil je mehr man lernt, je mehr man erfährt, desto besser kann man ja quasi in den Dialog wieder reingehen. Und das zu wissen ist ja im Endeffekt das mächtigste Tool. Aber im Endeffekt.
Absolut, ja.
Wenn man so auf die, wenn man jetzt bei dem Beispiel Akquise bleiben oder Rückschläge, was war so das Härteste, was du als Rückschlag oder beziehungsweise Rückschlag ist das falsche Wort, als Rückmeldung einmal erhalten hast? Das, was dich wirklich zum Grübeln gebracht hat? Oder das dir wirklich nahe geht? Und was hast du auch umlegen müssen als Schalter? Weil im Endeffekt im Sport warst du Sportler und hast das auch vorhin angesprochen, da identifiziert man sich ja auch ganz stark mit dieser Sportlerrolle beispielsweise. Also man ist ja quasi der Sportler, ist der Sport. Und wie ist es dir gelungen, das zu differenzieren?
Ich glaube, es braucht eine gewisse Erfahrung und Reflexion von außen. Ich glaube, da haben mir sicher auch andere Leute geholfen, dann das zu verstehen und dann auch zum Beispiel aus mit negative Dinge in dem Moment richtig zu interpretieren. Also wie du das sagst, ist auch eine Art von Feedback und auch eine negative Rückmeldung im Vertrieb ist ja auch ein Feedback für, okay, die Formulierung hat vielleicht nicht funktioniert. Also vielmehr diese Idee einfach, das ist eine Rückmeldung, um zu lernen. Ich glaube, das war sicher ein wichtiger Punkt. Ich glaube, auf die Frage hin, was war so eine der krassesten Dinge, habe jetzt gar nicht so die konkrete Antwort. Ich glaube, generell einer der also ich habe schon wahrscheinlich alles erlebt im Sinne von, ja, dass Leute einfach richtig, richtig übel gelaunt haben, also wahnsinnig viel auch telefoniert, übelst gelaunt am Telefon Dinge formuliert haben, als auch über Chats Dinge formuliert haben, als auch eben teilweise sogar sogenannte Walk-ins gemacht in Hamburg, dass wir zu Studios gefahren sind und reinspaziert sind. Also da war schon das Kälteste vom Kalten sozusagen dabei. Also da, ja, gefüllt fast alles, was man sich vorstellen kann. Aber es sticht jetzt nichts heraus, dass ich sagen würde, boah, da war einer oder eine dabei, das war eine Katastrophe. Es ist vielmehr so, glaube ich, auch damals noch die Zeit in Hamburg, man muss sich das so vorstellen, ich war noch relativ jung, ich war dann 25 und dann haben mich die Geschäftsführung und Investoren und Co. haben mich dann da reingesetzt nach Norddeutschland und haben gesagt, Max, mach und bau auf. Bau die Region auf. Du musst dir vorstellen, du bist die erste Person in der Region, keine Persönlichkeit, also keine Sau, sorry, pardon my French, kennt dich. Ja, du hast doch überhaupt keinen Proof in der Region, dass dein Tool irgendwie gut ist. Und dann Klinken putzen zu gehen, das war hardcore. Also dann wirklich rauszugehen und die ersten Wins reinzuholen. Das war, glaube ich, einfach eher mehr die Phase, die wahnsinnig schwer war, als jetzt da einzelne Gespräche und Momente daraus. Das war einfach eine wahnsinnig herausfordernde Zeit, ja.
Wie gelingt es dir nach einem Rückschlag oder nach einer negativen Rückmeldung, die Prokrastination aufzuheben? Weil das ist ja dann eigentlich schwierig. Also wenn man so einmal, sage ich jetzt mal, so richtig auf die Mütze bekommt, und Anführungsstrichen ist ja immer Definitionssache, was richtig auf die Mütze bekommen jetzt bedeutet oder was jetzt wirklich ein negatives Feedback oder eine negative Rückmeldung ist. Wie gelingt es dir dann einfach weiterzumachen und dran zu bleiben? Also wie gehst du mit Rückschlägen um?
Tatsächlich ist sehr gut. Also erstens, ich glaube auch so ein bisschen wieder auf das, was wir vorher eingegangen sind, als Teil des Fortschritts zu sehen. Also da gibt es ja ganz klassischerweise im Vertrieb so diese Grundidee von, hey, du musst, rechne dir mal den Durchschnitt aus, wie viele Personen du also die Wahlversuche, wie viele Personen du erreichen musst, bis du einen gewissen Kunden generierst und dann rechnest du dir den Umsatz pro Kunde auf jeden Wahlversuch runter. Und dann kannst du dir vorstellen, dass du praktisch mit jedem Wahlversuch Geld generierst. Also du hast einen Fortschritt. Selbst die Neins, wenn du dann 10 Neins hast, ich sage jetzt mal irgendeine Zahl, dann weißt du, okay, der nächste Anruf wird ein Ja sein. Also so auch dieses Verständnis zu haben, auch die Neins sind ein Fortschritt, weil wenn die Quoten normal laufen, dann kommt bald das Ja. Also auch diese Idee zu haben, dass das ein Teil des Fortschritts ist. Genau. Vielleicht aber auch, war das immer schon, also ich wollte immer lernen und verstehen und mich verbessern. Egal, ob das jetzt im beruflichen, sportlichen Kontext oder sonst irgendwo ist. Also ich reflektiere und denke sehr viel über Dinge nach und deswegen ist da auch für mich eher gar nicht so die, klar, also Rückschläge haben schon auch immer einen negativen Beigeschmack, auch emotional. Also wäre jetzt gelogen, wenn ich sagen würde, ich bin da zu stoisch und es tangiert mich überhaupt nicht. So weit bin ich jetzt sicher auch nicht. Aber schon auch das immer als Chance zu sehen, mich zu verbessern, auf gewisse Art und Weise. Ja, und so generell, wie ich mit Rückschlägen umgehe, also noch um die anderen zwei Fragen zu beantworten, also wie mache ich danach weiter, also das Prokrastinieren aufzuheben und wie ich mit Rückschlägen umgehe. Prokrastinieren aufheben, da gibt es eine schöne Idee von so einer 3-Sekunden-Regel, also auch nicht ins Denken zu kommen, sondern einfach zu machen, so bis 3 zu zählen und dann next. Ja, das kennt man ja, glaube ich, oft, wenn man so vom, was heißt, wenn ich die erste Erfahrung machte, war im Februar in Thailand und war das erste Mal Eisbaden in so einem Becken mit Eiswürfel drinnen. Und wenn du da zu lang zum Überlegen anfängst, dann kannst du sicher sein, dass du da nicht reinsteigst. Also ich zumindest nicht. Und da hilft mir das extrem, einfach Kopf auszuschalten und einfach zu machen. Also und nicht lang zu überlegen. Einfach direkt ein paar Sekunden runterzählen. Ich glaube, die Mel Robbins oder wie die heißt, ich glaube, die Frau von Tony Robbins hat da mal so ein Konzept auch veröffentlicht über so irgendeine Sekundenregel. Spannenderweise wird das intuitiv irgendwie schon begonnen. Also ich denke nicht lang nach, deswegen prokrastiniere ich vielleicht deswegen auch weniger. Und generell der Umgang mit dem Rückschlag, ich lasse es tatsächlich, ich ärgere mich vielleicht kurz, schüttel mich dann aber ziemlich schnell und versuche das dann richtig einzuordnen. Also ich glaube, es gibt auch unterschiedliche Arten von Rückschlägen, aber so berufliche Dinge jetzt rein auf Vertriebssicht, um da nochmal hinzugehen, zurückzugehen, ja, also das ist jetzt auch nichts Lebensentscheidendes. Deswegen, ja, alles okay. Hm.
Was mir einmal geholfen hat, ich habe in einem Buch von Robin Sharma eine Geschichte von J.K. Rowling gelesen. Und die hat ein Buch veröffentlicht unter einem Pseudonymnamen und hat das an verschiedene Verlagshäuser gesendet. Zur Publikation, im Idealfall Publikation. Und dann kam unter anderem die Rückmeldung, sie sollte einmal einen Schreibkurs besuchen. Also da gab es viel negatives Feedback, viele negative Rückmeldungen. Und niemand wusste, dass hinter dem Buch J.K. Rowling stand. Und als das Buch dann wirklich veröffentlicht wurde, wurde es natürlich ein Bestseller. Und Adam Grant in Think Again hat es auch gesagt, dass er unter einem Pseudonym Anfragen an UniversitätsprofessorInnen, glaube ich, gestellt hat. Und dann kam unter anderem die Rückmeldung, er sollte sich doch bitte einmal an Adam Grant orientieren. Er ist Adam Grant.
Spannend.
Ja. Und diese zwei Dinge, spannend. Diese zwei Geschichten haben mir sehr geholfen. Und vor allem auch, nicht versuchen, negative Punkte bei der Person zu sehen. Also das war bei mir am Anfang ganz stark. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst, dass wenn eine negative Rückmeldung oder ein Feedback von einer Person kommt, das vielleicht negativ bewertet werden könnte, dass man sofort negative Punkte bei der Person sucht. Es kommt eine negative Rückmeldung und man sieht einen Beistrichfehler. Und dann hakt man auf diesen Beistrichfehler rum und sagt, ja, aber diese Person macht auch Fehler. Also man versucht händeringend Fehler bei der anderen Person zu finden.
Zur Abwehrhaltung. Genau.
Kennst du das auch? Mhm.
Ja. Klar. Also das ist, glaube ich, eine menschliche Abwehrhaltung. So hätte ich das jetzt interpretiert. Also ich versuche mich zu schützen in der Richtung. Aber ja, also klar kenne ich auch. Ich versuche es nicht zu machen. Wird mir sicher auch im Eifer des Gefechts nicht immer gelingen. Aber ja, klar, kenne ich auf jeden Fall auch.
Wir haben ja über wertorientierte Preise gesprochen. Ich habe sie in der Anmoderation erwähnt. Da stellt man sich natürlich auch die Frage, wann hast du dich zum letzten Mal unter Wert verkauft?
Spannend, ja. Spannend, coole Frage. Also ich hoffe oft, insofern, dass ich hoffe, dass das Ergebnis so unfassbar gut ist, das wir liefern, dass der Gegenwert Geld eigentlich lachhaft ist. Also ich habe generell immer so ein 10x-Mindset. Also ich möchte immer meinem Gegenüber 10-mal so viel Wert liefern, wie ich von ihm oder von ihr bekomme. Jetzt rein monetär gesehen. Ich glaube, der Wert ist dann oft noch darüber hinaus, wenn man Empfehlungen bekommt und so weiter. Aber ja, ich hoffe oft, und wenn ich mir so ein paar Kundenergebnisse anschaue, die gerade in the making sind, dann war das noch gar nicht so lange her, definitiv, ja. Also sicher dieses Jahr.
Wann wurde zum letzten Mal deine Erwartung übertroffen?
Im Allgemeinen oder von Kunden?
Im Allgemeinen. Also diese Exzellenz, auch vielleicht Service-Exzellenz, ich gebe da gerne ein Beispiel dazu. Mir hat ein Bekannter erzählt, dass er mit einer Freundin in Italien essen war und die liebt teure Handtaschen.
Ja.
Und der Kellner hat das sofort erkannt und hat einen zusätzlichen Stuhl im Restaurant hingestellt für die Handtasche. Und da würde ich sagen, ist die Erwartung definitiv übertroffen, weil das zu erkennen, das zu sehen, das sind so die kleinen Momente der Exzellenz, die meiner Meinung nach immer mehr verloren gehen und wo ich sagen würde, da wurde definitiv die Erwartung übertroffen, meiner Meinung nach.
Auf jeden Fall. Also ich bin auch ein riesen Fan von gutem Service. Sei es in Gastronomie und so weiter und so fort. Generell, was guten Service betrifft, also ich bin jetzt zu einer Mastermind eingeladen worden in Barcelona, sicher relativ spontan. Und ich wollte eigentlich nicht zusagen, oder ich war sehr hin und her gerissen, aber die Person hat in dem Fall mein Verständnis von wertschätzender Kommunikation, von Service in dem Fall tatsächlich übertroffen und wirklich so einen gewissen Einsatz gezeigt, der sich für mich sehr ehrlich angefühlt hat, weswegen ich dann gesagt habe, okay, ich komme. Also das war sicher jetzt gerade jüngst, das war jetzt letzte Woche, genau, sicher die jüngste Erfahrung mit übertroffener Erwartungshaltung.
Sehr schön. Und wir nähern uns dem Ende. Ich habe noch drei Fragen an dich, Max. Du hast vorhin angesprochen, du bist ein sehr reflektierter Mensch und gehst auch öfters in die Reflexion. Vielleicht eine etwas demaskierende Frage, aber was war der Outcome aus der letzten Reflexion? Was waren deine Gedanken in der letzten Reflexion?
Also die letzte größere Reflexion, die ich hatte, diese passiert eigentlich immer so um Weihnachten rum. Ich lieb's in Kapiteln zu denken. Also ich brauche immer irgendwie so einen Anfang und ein Ende. Ich kann nicht einfach so dauerhaft durchmachen. So vielleicht auch gegeben aus dem Sport. Ich brauche immer wie so eine Saison, so eine Art Meisterschaft. Und das war Reflexion wieder immer im Jahreswechsel herum, um zu verstehen, was war gut, was können wir besser machen. Und da ist sicher nochmal für mich aus der Reflexion rauskommen, wirklich weniger konstanter umzusetzen. Auch sicher das Thema, dass man zum Beispiel, oder dass ich in dem Fall im letzten Jahr wieder versucht habe, wie fast jedes Jahr, es sind eigentlich immer die gleichen Dinge, die da draufstehen, um Dinge zu verbessern, aber zu viel gleichzeitig wollt, zu viel auf einmal wollt, anstatt mittelfristig und langfristig zu denken und die Dinge einfach sauber Schritt für Schritt aufzubauen, sich Zeit zu geben. Nicht alles muss heute passieren. Der crazy, riesen Umsatz muss gleich von gestern auf heute kommen, sondern Dinge dürfen Zeit brauchen. Und ja, da durfte ich mich wieder dran erinnern, um am Ende des Tages auch nachhaltig besser und schneller voranzukommen. Was sicher so ein Ergebnis aus dem letzten Jahr, zu viele unterschiedliche Dinge gemacht, die dann in Wirklichkeit den Fortschritt ein bisschen gehindert haben. Ne?
Die zweite Abschlussfrage, kennst du David Goggins? Also das ist noch nicht die Frage, aber kennst du die Persönlichkeit David Goggins?
Okay.
Ich habe das, kennst du nicht? Also David Goggins war Navy SEAL, also ausgebildeter Navy SEAL und hatte halt jede Menge Übergewicht und hat es halt in 3 Monaten geschafft, ich glaube 46 Kilogramm oder Pfund abzunehmen, damit er aufgenommen wird beim Navy SEAL Programm, ohne Vorbereitung 100 Meilenrennen gelaufen, mehr oder weniger ohne Vorbereitung oder schon mit Vorbereitung, aber ohne Vorbereitung hinsichtlich des Radfahrens ist er das härteste Death Valley Rennen oder wie man das nennt, gelaufen und gefahren und hat halt viele Extremsituationen erlebt. Und das trotz Herzfehler. Das muss man noch zusätzlich erwähnen. Und er hat sich eine Frage immer wieder gestellt. Ja. Wozu bin ich imstande? Und diese Frage, weil das ist ja ein herausragender Sportler, würde ich auch gerne an dich zurückgeben. Wozu bist du imstande? Vor allem auch in Bezug auf deine erste Antwort. Wenn du fokussiert bist, wenn du Dinge kontrollierter angehst, wenn du schaust, was sind die wirklich wesentlichen Dinge, die erledigt werden müssen, wozu bist du imstande?
Also ich glaube, ich kenne ihn doch, als du es beschrieben hast. Ich glaube, dass der auch zwei kaputte Knie hat, wenn man jetzt alles täuscht, der Typ. Aber wozu bist du imstande? Ist jetzt auch wieder die Frage, worauf sich das bezieht und wozu ich imstande sein will auch. Am Ende bin ich tatsächlich so selbstbewusst, dass ich glaube oder die Überzeugung bin, dass ich fast alles schaffen kann, wenn ich wirklich will. Ich glaube, ich weiß nicht, wie das meine Eltern geschafft haben, aber ich habe so ein gewisses Grundvertrauen. Auch wir sind drei Geschwister, ich habe auch zwei Geschwister. Und wir haben das irgendwie alle in uns, dass wir so ein ganz, ganz tiefes Vertrauen in uns haben und deswegen, glaube ich, auch relativ gewisse Ruhe in uns haben. Und deswegen bin ich extrem selbstbewusst, was mich und meine eigenen Fähigkeiten betrifft. Nicht im Sinne von, dass ich jetzt schon alles kann, aber dass ich einfach, wenn ich möchte, vieles erreichen kann. Die Frage ist dann eben viel mehr auf so ein paar Dinge, die wir ein bisschen weiter davor besprochen haben, ist, was ist so das Warum, was ist der Impact? Habe ich den Drang, habe ich diesen Zug, auch gewisse Dinge erreichen zu wollen? Aber ich glaube, wenn ich will viel, die Frage ist, will ich's? Und das ist eine Frage, glaube ich, auch, die man sich vielleicht mit mehr Jahren, die man hat, ich bin jetzt auch noch jung, weil ich bin jetzt, werde jetzt dann 33, aber die man sich dann einfach stellt, was will ich eigentlich? Und da viel mehr reflektiert ist, ja.
Sehr schön. Und die letzte Frage, Max, was möchtest du noch sagen?
Nicht viel. Sehr, 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 sehr nettes Gespräch. Viele Fragen. Ich finde es richtig angenehm, wenn man sich auf so ein Gespräch gar nicht vorbereitet, sondern wenn man einfach so reinkommt und einfach sich unterhaltet. Habe ich sehr angenehm gefunden, hat viel Spaß gemacht. Habe jetzt nichts, also was ich jetzt da noch pitchen möchte oder sonstiges. War ein sehr angenehmes Gespräch. Danke dafür.
Dankeschön. Ich sage danke. Ich habe es genauso genossen. Es war ein tolles Gespräch, auch sehr reflektiert, finde ich. Also auch, wozu bin ich imstande? Was will ich denn überhaupt? Oder welchen Preis bezahle ich auch dafür? Das ist ja auch die Frage, weil möchte man dann auch am Ende des Tages den Preis dafür bezahlen, was dieser Erfolg benötigt? Und ich habe es sehr genossen. Sehr reflektierte Antworten, sehr reflektierte Person. Also das würde ich dir sehr wohl zuschreiben und möchte ich dir auch zuschreiben, dass du sehr reflektiert und auch sehr ruhig rübergekommen bist. Also auch das, was du am Ende angesprochen hast. Vielen Dank für deine Zeit und dir weiterhin alles Gute, lieber Max.
Herzlichen Dank. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Es freut mich sehr, dass du das Interview bis zum Ende angehört hast. Und wenn du keine Folge mehr verpassen möchtest, dann abonniere jetzt Little Talks in deiner Podcast-App.